Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin heute auch nicht alleine. Ich habe heute nämlich den Tim Berghoff hier von G-Data und heute geht es um Themen Sicherheit. Es bleibt spannend. Wir machen heute auch mal einen Test und zwar haben wir hier mit freundlichen Grüßen und vielen Dank an YellowTech ein Mikrofon zu Testzwecken erhalten und wir schauen mal, wie die Tonqualität ist. Gib uns dazu gerne mal ein Feedback über die gesamten Kanäle. Und ja, Tim, wir beide haben uns schon kennengelernt. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Und ich habe gesagt, du bist von G-Data und du hast ganz liebevoll gesagt, wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind von G-Data. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
Ja, mein Name ist Tim Berghoff. Auf meinen Visitenkarten steht tatsächlich Security Evangelist. Und ich weiß, dass die Frage immer kommt, nein, das hat nichts zu tun mit irgendwie büßt und betet oder so. Ich sag mal, da rede ich mich immer so ein bisschen auf meine rostigen Altgriechischkenntnisse raus und sage, das ist jemand, der auch mal gute Nachrichten überbringt. Und ich hoffe, das wird mir heute gelingen. Das ist übrigens kein Scherz, es steht tatsächlich auf meinen Visitenkarten. Ich habe ja auch gerade mal eine hier. Weiß nicht, ob man sieht.
Ja, tatsächlich.
Da steht es tatsächlich drauf. Also ist kein Gag, ist tatsächlich so.
Das Spannende ist, ich kenne ja Evangelist als Art Fürsprecher, jemand, der für etwas steht, ja. Und liebe Zuhörer, Zuhörerin, wenn du gerade im Auto bist, dann vielen Dank fürs Zuhören. Du kannst diese Episode auch bei paperless.tv bei YouTube sehen, dann siehst du auch das Beweismaterial von Tims Karte. Tim, ein Security-Evangelist, haben sich das die Marketingabteilung im betrunkenen Zustand ausgedacht oder was steckt dahinter?
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer sich den Begriff ursprünglich mal ausgedacht hat, aber ganz viele Firmen jetzt gerade in unserem Bereich haben irgendwo einen oder mehrere Evangelisten rumlaufen. Ja. Einige von denen kenne ich auch und ja, es ist halt eine Bezeichnung, die sich irgendwann so entwickelt hat. Warum und wieso und auf wessen Betreiben, keine Ahnung, aber ja, wir leben damit.
Spannend ist ja eigentlich, als wir bei dem Gespräch waren, du bist für Unternehmenskommunikation zuständig, ja? Und du hast ja auch gerade gesagt, du bringst gute Nachrichten. Was macht man denn da eigentlich? Kommt man zum Unternehmen, hey, ihr seid doch nicht von dem Virus befallen? Oder was macht man da in dem Kommunikationsbereich?
Ich sag mal, die Art von guten Nachrichten würde ich natürlich jedem gerne bringen. Das kann ich halt nur nicht immer. Meine Aufgabe ist es eben, sag ich mal, aktuelle Ereignisse aus dem Bereich IT-Sicherheit, sag ich mal, erstmal überhaupt wahrzunehmen und die dann auch in einen größeren Zusammenhang einordnen, wo man dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt ein Problem, aber das betrifft nur eine ganz bestimmte Zielgruppe und das betrifft jetzt nicht jeden, der irgendwo auf der Straße rumläuft. Aufgabe von mir ist eben auch, sag ich mal, relativ komplexe und teilweise auch abstrakte Sachzusammenhänge zu nehmen und irgendwie, sage ich mal, in Normaldeutsch zu übersetzen, sodass das auch ein normaler Mensch irgendwo versteht. Das ist nicht immer einfach, aber ich tue mein Bestes.
Ja, das Spannende ist ja, da kann ich mich gut wiedererkennen, ne? Also ITler haben eine eigene Sprache, die sie untereinander verstehen, gar keine Frage. Und wenn dann, ich sag mal, ein Normalbürger dazukommt und dann wird darüber gesprochen, dann sieht man häufig in den Gesichtern, wie die Farbe zurückweicht und man merkt eigentlich, oh Moment, den hat man an der Stelle gerade verloren. Und am Ende dann so, hä, was willst du jetzt von mir? Man hört es immer häufig. Ich finde das irgendwie faszinierend, dass es gerade in der IT ist, weil es gibt ja auch viele andere Berufe, wenn ich mich mit Marz unterhalten würde, würde ich davon auch kein Wort großartig verstehen, ne, wenn er über eine OP spricht, die er gehalten hat, in Lateinisch. Aber irgendwie ist das in der IT so, auch so ein Running Gag. Und ich glaube, das Schwierige ist wirklich, dann zu übersetzen oder zu übertragen, sodass es das Gegenüber versteht. Ne. Wir kennen das selber. Wir haben häufig auf der einen Seite den Einkauf sitzen, der einen guten Preis haben will, den Vorstand, der verstehen muss, was er da unterschreibt oder den Geschäftsführer und jemand von der IT, der vielleicht Angst hat, dass da was Neues kommt und seinen Job verliert. Ja, und die müssen alle zusammen miteinander sprechen. Ja, und das klappt manchmal schon abteilungsintern nicht. Ja, dass wir dann quasi als Externer, als Verbindungsoffizier am Ende vom Tisch sitzen und sagen, ja, IT, ihr verliert euren Job gar nicht, ihr bekommt die und die Aufgabe, Vorstand, das und das ist das Produkt, dies und das jenes und Einkauf, klar, du bist an dem Preis tätig. Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Feld, Kommunikation, und es ist ja auch eine Art Außendarstellung. Und heute wollten wir ja mal über Probleme sprechen, weil Sicherheit, stimmst du mir dazu, ist nicht komfortabel, oder?
In den seltensten Fällen ist Sicherheit wirklich komfortabel. Wenn wir uns umschauen, dass jeder im Auto irgendwie einen Sicherheitsgurt trägt, das ist für uns mittlerweile völlig normal. Aber als Sicherheitsgurte das erste Mal irgendwo in Autos eingeführt wurden und dann irgendwann auch verpflichtend wurden, gab es da natürlich auch Leute, die gesagt haben, völliger Quatsch und brauchen wir nicht und haben wir doch noch nie gebraucht. Und mittlerweile ist es halt Standard. Und auf dem Weg sind wir im Bereich IT-Sicherheit zwar auch, aber da haben wir teilweise schon mit Widerständen zu kämpfen, eben aufgrund der Tatsache, dass hier auch, sage ich mal, durchaus mal ein höherer Geldbetrag involviert ist. Und grundsätzlich, wenn es um Sicherheit geht, Sicherheit ist immer so eine, ist immer so ein Drahtseilakt zwischen bequem und tatsächlich sicher. Also ich kann ein System oder ein Netzwerk, kann ich, sage ich mal, zu 99,9% sicher machen. Das System will dann aber keiner mehr benutzen, weil es so unglaublich umständlich ist, irgendwas zu machen, dass die Leute einfach sagen, da hab ich keinen Bock drauf. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen, denn die allerwenigsten, die jetzt, sage ich mal, im täglichen Business unterwegs sind, ob es irgendwelche mittelständischen Unternehmen sind oder sonst was, die verdienen ihr Geld halt nicht mit IT-Sicherheit. Und die haben dann auch natürlich intern immer zu argumentieren, warum jetzt bestimmte Sicherungsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll sind. Denn kein Handwerker wird mehr Aufträge bekommen, weil er irgendwie ein tolles IT-Sicherheitskonzept hat. Und kein Autohändler wird mehr Autos verkaufen, weil er irgendwie sich einen tollen Notfallplan überlegt hat oder so. Das heißt, hier ist von vornherein schon schwierig zu argumentieren, warum man überhaupt an der Stelle irgendwie was tun sollte. Da ist, muss man leider sagen, die Motivation, irgendwas zu tun, dann tatsächlich am größten, wenn das Unternehmen, ich sag mal so ein bisschen salopp, schon was auf die Nase bekommen hat.
In Not ist, ne?
Genau. Und dann also, ist es in der Regel halt schon zu spät. Also wenn halt, weiß nicht, der Virus irgendwie auf dem Rechner ist und ich irgendwie eine Erpressernachricht auf dem Bildschirm habe, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich mir überlegen sollte, wie könnte denn jetzt mein Notfallplan aussehen? Das ist der Zeitpunkt, wo der Plan aus der Schublade kommen sollte.
Ja, ich bin da völlig bei dir. Nehmen wir da mal ein ganz kleines Beispiel, eine verschlüsselte E-Mail. Eine Geschichte, ich muss ein bisschen drumherum ändern, damit ich keinen Ärger kriege. Stell dir vor, du machst etwas und möchtest Informationen anfordern, die auch datenschutzrechtlich relevant sind. Ich fordere die Daten bei meinen eigenen Kunden an und bitte um Erlaubnis, diese Daten und Referenzen weiterleiten zu dürfen. Ich schicke dir eine verschlüsselte E-Mail. Wir nutzen dafür übrigens ProtonMail, sehr zu empfehlen in der bezahlten Variante. Das heißt, du bekommst einfach eine E-Mail, wo du einen Link anklicken musst und ein Passwort eingeben musst. Alles bleibt verschlüsselt im Browser. Es findet also nichts in deinem E-Mail-Programm statt. Darüber stellen wir die Unterlagen zur Verfügung. Ja, also verschlüsselt. Ist nicht ganz einfach, ist ja mit einem Passwort verbunden, wo schon viele dran scheitern. Dann gibt es jemanden, der mich dann anruft und sagt, hör mal, ich habe hier eine E-Mail bekommen, ich kann die nicht öffnen. Gut, das Passwort habe ich schon telefonisch an dem Kollegen durchgegeben, habe dann das Passwort nochmal genannt. Aha, ja, E-Mail gesehen, alles klar, aber die Anhänge fehlen. Und dann war die E-Mail plötzlich weg. Und dann kam die Frage, kannst du mir das nochmal zuschicken, so wie alle anderen auch? Meine Frage war dann, ach so, alle anderen haben persönliche DSGVO-relevante Daten einfach frei per E-Mail mit der Postkarte durchs Internet geschützt. Ich glaube, da sollten nochmal Leute überlegen, ob das so richtig ist oder nicht. Also, was ich damit nur sagen will, ist, eine einfache verschlüsselte E-Mail, daran ist schon die Kommunikation gescheitert an einem anderen Unternehmen.
Ist in vielen Fällen tatsächlich so und ich sag mal, verschlüsselte Mails oder zumindest solche mit einer qualifizierten Signatur wäre in vielen Fällen schon wirklich nett und auch sinnvoll zu haben. Nur hier sind wir dann an der Stelle, da macht jeder Mail-Client auch wieder seins. Ob ich jetzt einen Thunderbird habe oder ob ich einen Outlook habe oder ob ich, weiß nicht, Sylphid oder sonst irgendeinen Mail-Client habe. Die kochen alle bei der Implementierung von solchen Sachen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen und
du hast
das
recht,
ist halt alles wieder nicht konsistent.
Egal welches Auto, jedes Auto hat eigentlich einen Gurt. Egal welche Marke. Ne, ganz ja. Einfaches System, zack, rum, zack, du bist gesichert. Das stimmt, ich bin bei dir, deswegen ist das in der IT manchmal schwierig, weil da jeder so sein eigenes Süppchen kocht, bin ich völlig bei dir. Aber wenn wir mal, das war ja nur eines der Beispiele, wenn wir mal weitergehen, nehmen wir mal die normale Computersicherheit. Du brauchst eine Backup-Strategie und eine Strategie, bevor dir was passiert oder wenn was passiert, was man dann am besten machen kann. Du sagtest gerade, ne, dann kommt das nette Bild mit dem Totenkopf, bitte bezahle 5000 Bitcoins und wir schalten deine Daten wieder frei. Gibt ja schon mal das ein oder andere Unternehmen, das da Pech mitgehabt hat. Ja? Mit wem unterhält man sich? Ich bin jetzt kein Sicherheitsexperte. Ja? Rufe ich dann an und sage, hör mal, könnt ihr uns ein Konzept entwickeln? Kaufe ich mir irgendeine Software beim Mediamarkt? Wie muss man da rangehen?
Also grundsätzlich ein Unternehmen hat ja erstmal einen Riesenhaufen Daten irgendwo liegen. Ob es irgendwelche Kundendaten sind, ob es irgendwelche Fertigungsdaten sind, ob es irgendwie sonst in den Bereich geistiges Eigentum geht. Und da ist erstmal wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, was habe ich hier überhaupt liegen, was ich schützen muss. Da wird einem auch kein Programm vom Mediamarkt oder so bei helfen können. Da wird einem auch ein externer Dienstleister nur bedingt helfen können. Die können mit Sicherheit unterstützen. Nur wenn das Unternehmen erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was es überhaupt hat, dann weiß es auch nicht, wie es das schützen soll. Und da macht es auch keinen Sinn, bevor man weiß, was man hat und was man schützen möchte, loszulaufen, um sich halt irgendeine Lösung einzukaufen. Denn das ist so ein bisschen das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
Da bin ich bei dir. Ich meine, früher hat jeder einen Windows-Rechner oder jeder Mac gehabt. Jetzt haben wir eine inhomogene Masse, die doch irgendwie homogen miteinander über die Cloud arbeitet, von Samsung über iPhone, über Mac, über Windows und Google Chromebook und was es nicht alles gibt. Das heißt, es ist ja auch bei der Bestandsaufnahme gar nicht so einfach. Das ist ja so, wie als wenn ich ein Haus baue und ich habe zig verschiedene Türen mit verschiedenen Schlössern. Und eine Sicherheitssoftware soll ja am besten alle Türen bewachen. Aber du hast recht, ich kann ja erst mit der Sicherheit anfangen, wenn ich an meinem Haus einmal rumgehe, welche Türen, welcher Öffnungsmechanismus, wie sind die Fenster im Keller gesichert und solche Dinge. Und ich glaube, das lassen viele Unternehmen einfach mal unter den Tisch fallen, weil es eben wie so das Frunkel am Arsch ist. Ne, es läuft doch. Ich mache den an, Internet, WLAN an und läuft. Ich muss einfach nur nicht auf eine E-Mail klicken, wo eine ZIP-Datei drin ist. Oder?
Genau. Also das ist in vielen Fällen eben genau das, was passiert, beziehungsweise eben nicht passiert. Und das ist auch der Punkt, warum viele Überlegungen, die Unternehmen haben, im Ernstfall dann halt einfach den Leuten um die Ohren fliegen. Muss man halt einfach so deutlich sagen. Ja. Ich meine, ich kann mir eine Backup-Strategie überlegen und mir überlegen, was mache ich, wenn irgendwie jetzt, sag ich mal, die Erpressermail irgendwie reinkommt und ich irgendwelche Sachen da habe, die dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Wenn ich mir aber einen Notfallplan überlegt habe, so als Beispiel, aber den nie wirklich ausprobiert habe, dann ist zu 99% sicher, dass einem das an irgendeiner Stelle ganz böse auf die Füße fällt. Und ich sag mal, ohne eine vernünftige Bestandsaufnahme macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich über Antivirus und Firewall und irgendwelche Kisten mit blinkenden Lichtern Gedanken zu machen. Da ist dann wirklich, sag ich mal, so ein bisschen Fußarbeit gefragt, um zu schauen, was habe ich an Daten, was muss ich schützen und wie muss ich es überhaupt schützen? Also welche Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen ergeben in dem Zusammenhang überhaupt Sinn? Ich kann mir zum Beispiel überlegen, ich möchte nicht, dass irgendwie Unbefugte bei mir ins Gebäude reinkommen. Und klar, kann ich da an jede Tür, die ich irgendwie im Haus finde, irgendwie ein Schloss dran machen, wo ich erst ein Kärtchen dran halten muss und einen PIN-Code eingeben muss. Das ist für ganz viele halt vielleicht auch sogar überhaupt kein Problem, wenn die dann irgendwie zweimal am Tag da durch müssen. Also einmal morgens, wenn sie ins Büro kommen und dann einmal, wenn sie aus der Mittagspause wiederkommen. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe oder mehrere Mitarbeiter habe, die da 10, 20, 30, 50 Mal am Tag durch müssen, da werden dann Leute kreativ und benutzen dann so ausgefallene Werkzeuge wie ein Türkeil, um so eine Tür halt aufzuhalten.
Herzlich willkommen. Ja, ich meine, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also ich bin da völlig auf deiner Seite. Wir sind auch nicht perfekt. Wir hatten letztens hier so eine Podcast-Episode, den Quertalk mit Enrico von September aufgenommen. Und ich habe die Episode einfach wohl gelöscht. Ich dachte, ich hätte sie in der Google Cloud gelöscht und wollte sie dort wiederherstellen, aber sie ist dort nie angekommen. Habe sie quasi auf meinem Mac gelöscht. Und irgendwann, weil das einfach im Hintergrund läuft und keiner von uns dran gedacht hat, kamen wir dann mal nach einer Woche oder zwei Wochen drauf, hör mal, wir sollten mal im Backup nachgucken. Ne? Wir haben eine Backup-Strategie, haben nachgeguckt, funktioniert, war da, konnte ich wieder rausholen. Ja, da sagt man dann, oh, pju, funktioniert. Ja, das war sozusagen unser Live-Test, ob unsere Backup-Strategie funktioniert. Ja, hat sie, pfui, vielen Dank. Ja, aber das sind so selbstverständliche Dinge gewesen, die im Hintergrund laufen, wie als wenn du dich ins Auto reinsetzt und anschnallst. Du denkst darüber nicht mehr nach, wenn es einmal eingerichtet ist. Aber Sicherheit ist ja nicht so einfach einzurichten, wie einfach klicke, speicher das Laufwerk da drauf. Du hast ja eine Firewall. Ja, dann hast du ja ein Antivirenprogramm. Und, ne, von der Türsicherung mal ganz abgesehen, wenn wir mal nur den Computer nehmen. Ja, wenn ich jetzt im Büro unterwegs bin, wir haben 20 Mitarbeiter und ich möchte die Systeme einfach mal absichern. Da komme ich doch um einen Digitalstrategen gar nicht drum herum, oder? Anstatt einfach für jeden da irgendein Antivirenprogramm zu kaufen.
Also je nachdem, was du für ein Netzwerk hast, da möchtest du auf jeden Fall wissen, was in deinem Netzwerk passiert und ja, vor allem, was auf den einzelnen Rechnern gerade los ist. Mhm. Und wenn es da halt haufenweise Insellösungen gibt, wo jeder irgendwie ein eigenes zum Beispiel Antivirus hat, das er selber verwaltet, da kriegst du doch nie im Leben mit, wenn auf irgendeiner Maschine irgendwas passiert. Also da willst du definitiv irgendwo eine zentrale Stelle haben, wo die ganzen Infos zusammenlaufen. Aber auch die Erkenntnis, die muss halt erstmal da sein. Ja. Also gibt schon durchaus Fälle, wo ich auch selber mit involviert war, wo dann, sag ich mal, auch größere Firmen, wir reden jetzt hier, sag ich mal, von einer durchaus schon dreistelligen Anzahl von Rechnern, die da zu verwalten sind, wo die Leute dann halt das klassische Sneakernet gemacht haben, also das Turnschuhnetzwerk, und sind dann für alles wirklich von Rechner zu Rechner gelaufen und haben irgendwelche Updates installiert und haben da mal irgendwelche Signaturen abgedatet.
Sneakernetzwerk habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, also es ist, viele machen es halt so, weil sie es immer schon so gemacht haben.
Ja, und das ist, man fragt ja selten nach, die ITler rennen durch und man sieht die Leute arbeiten. Sonst sieht man die ja nicht. Die machen irgendwas im Hintergrund. Ne? Ja. Also das ist ja auch schwierig zu begreifen. Wenn ich einen Maurer habe, dann kommen Steine, Mörtel, zack, und ich sehe, der zieht die Mauer hoch, Mauer steht, er ist weg, fertig. Ja, ein ITler, heute ist keine Mauer da, morgen ist plötzlich eine da. Wie hat er das denn gemacht? Ja,
also das Paradoxe ist, gerade wenn es in diesem Bereich IT-Sicherheit reingeht, wenn halt alles läuft, dann sieht das kein Mensch. Aber jeder sieht sofort, wenn irgendwas nicht läuft. Also die Leute fragen dann für, oder die Benutzer oder halt auch irgendwelche Leute im Management fragen dann, ja, wofür haben wir eigentlich so viele Leute und wofür bezahlen wir die eigentlich? Ja. Es läuft doch alles. Und wenn dann irgendwann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und halt alle möglichen Sachen nicht mehr laufen, dann steht halt sofort die Frage im Raum, ja, wofür bezahlen wir die Leute eigentlich? Es funktioniert doch nichts.
Also ich vergleiche, die IT-Sicherheit hört sich ein bisschen gemein an, aber ist liebevoll gemeint immer mit dem Hausmeister eines Gebäudes. Den sieht man überall mal ein bisschen wuseln. Mhm. Ja, wenn die Lampe ausfällt, wenn das nicht geht, am nächsten Tag ist die Lampe plötzlich wieder da. Und wenn Wasserrohrbruch ist, dann ruft man den Hausmeister. Dann ist es schon zu spät, ja, aber der kann ja nicht in die Wände reingucken, ne? Mhm. Der sich dann einfach irgendwie darum kümmert. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, dass wir alle irgendwo unsere Sicherheit ernst nehmen sollten, ist uns allen durchaus bewusst. Wir Deutschen sind ja eigentlich gut da drin, mit Girokarte, PIN und Kontoauszüge nicht in die Cloud zu legen. Das halten wir dann für sehr sicher, schicken aber die Kontoauszüge per E-Mail als Postkarte raus, wenn die mal jemand anders für irgendwas braucht, zum Beispiel irgendein Kreditvermittler oder so. Mhm. Ein ganz wichtiger Aspekt, wie siehst du den, wie siehst du dieses Social Hacking? Wir hatten auf der PPC den Thomas Brenner, der hat den Kurs gemacht, den Workshop gemacht, Hackbox, und der hat Live-Hacking betrieben. Der hat Dinge gezeigt, da habe ich gedacht, mein Gott, da haben wir eine Kamera gesehen, wo zwei Leute plötzlich nackt durch die Bude halb laufen, oberkörperfrei, weil sie da bei einer Hitze irgendwo am Renovieren sind, deswegen die T-Shirts ausgezogen haben. Und da hat er dann spaßig gesagt, hör mal, wir könnten jetzt hinten die Kameras und Sicherheitssysteme ausschalten, damit wir hinten einbrechen und vorne uns alarmieren lassen, wenn die beiden vom Baumarkt wieder zurückkommen. Ja, und die kriegen nichts davon mit, ja, weil einfach die Kamera nicht abgesichert war. Da kommen wir ja zu dem Punkt, es ist ja nicht nur der Computer, dann hast du Sicherheitskameras, Babyphones. Das nimmt ja ein Ausmaß an, ne? Und dann eben Thema Mensch. Ja, ich habe hier Admin und viermal die Null, das kann ich mir merken. Wie siehst du das?
Ja, gerade solche, solche internetfähigen Geräte, ob sie irgendwelche Babyphones sind oder Kameras oder Haustierkameras, was auch immer. Meinetwegen auch der smarte Kühlschrank, sind halt alles Geräte, die aus welchem Grund auch immer am Netz hängen. Und das ist eben die Frage nach diesem Grund, ist eben die erste, die sich jeder stellen sollte, wenn er sich so ein Gerät eben anschafft. Also muss ich wirklich dieses Gerät immer und dauerhaft im Netz haben? Und wenn die Antwort lautet, nee, brauche ich nicht, gibt es eigentlich auch keinen Grund, das dauerhaft so eingerichtet zu lassen. Ja. Was bei Herstellern natürlich immer ein bisschen mit dazu kommt, auch, sag ich mal, ein Hersteller irgendeiner Kamera, der stellt ja nicht alles in der Kamera komplett selber her. Der hat ja selber auch Zulieferer, die, ja, weiß nicht, irgendwie die Optik liefern, die den Sensor für die Kamera liefern, die Software für die Kamera liefern. Und es gab auch in der Vergangenheit Fälle, da war auch ein deutscher Hersteller betroffen, wo sich herausstellte, okay, da ist jetzt eine Sicherheitslücke in einer ganz bestimmten Serie von Webcams. Und das liegt an genau der und der Komponente in der Software. Das Problem ist, dieser Hersteller dieser Komponente war nicht mehr greifbar, weil er halt in einer anderen Firma aufgegangen ist, insolvent gegangen ist, aufgekauft worden ist. Ich weiß es nicht mehr. Und an der Stelle wird es dann natürlich schwierig, solche Sicherheitslücken im Nachhinein zu beheben. Weil da haben wir das Problem, was wir jetzt gerade so langsam zu spüren bekommen. Auch hier mal wieder ein Vergleich zur Autoindustrie. Ein Auto fährt, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und für einen Großteil dieser Zeit ist ein Hersteller auch gehalten, Ersatzteile irgendwo vorzuhalten. Ja, das funktioniert aber im Bereich IoT einfach nicht. Also nehmen wir einfach nur mal Smartphones als Beispiel. Ein Smartphone in ganz vielen Fällen ist nach einem Jahr oder zwei eigentlich schon veraltet. Und ein Hersteller hat relativ wenig Interesse daran, ein altes Modell weiter mit Patches zu versorgen und zu unterstützen, wenn er auch ein neues Gerät verkaufen kann. Genau das Gleiche haben wir bei so smarten Geräten wie jetzt zum Beispiel irgendwelchen Webcams. Ich habe mir den Spaß einmal gemacht, auf einer Messe nachgefragt, wie es denn mit Software-Updates aussieht. Da habe ich dann
einen
fragenden Blick bekommen und den Verweis auf die Webseite.
Okay.
Und bei einem Gerät, das ich jetzt irgendwie, weiß nicht, bei meinem Kind irgendwie ins Zimmer stellen soll, dann einfach darauf zu vertrauen, dass da schon irgendwie alles gut gehen wird, weiß ich nicht. Würde ich mich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wohl beifühlen.
Das Spannende an der Sache ist ja, ich habe früher immer gesagt, ne, wie wird man denn zur Zielperson? Also ich bin jetzt nicht bei ThyssenKrupp in der Forschungsabteilung, ja, oder ein Atomwissenschaftler. Ich bin jetzt vielleicht nicht direkt das ersichtliche nächste Ziel für einen wirtschaftlichen oder sonstigen Hackerangriff. Ja, ich habe dann immer gesagt, die größte Gefahr ist dann wahrscheinlich der 16-jährige Nachbar, der in dein WLAN kommt und gerade viel Freizeit hat, weil er von seiner Freundin verlassen wurde und guckt, wie weit er bei dir kommt. Aber ich musste meine Gedanken auch revidieren, weil mit diesen Kameras, ne, wenn man da nicht, man kauft das, schließt das an, läuft, Punkt, fertig. So sind die Dinger ja gemacht in vielen Fällen.
Und das ist ja auch sinnvoll an manchen Stellen. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust, erstmal 2 Stunden irgendwie mich hinzusetzen und mich durch das 27. Untermenü von links durchzuklicken. Kann ich schon verstehen, nur wir kommen an der Stelle halt nicht wirklich drum rum. Und da sind Hersteller eben gehalten, das so einfach und unkompliziert zu halten wie möglich.
Ja, es ging doch mal auch so ein Video viral, wo jemand das Babyphone gehackt hat, aber es war, glaube ich, so ein White-Hacking, also die Guten, die dann darauf hinweisen, dass da eine Sicherheitslücke ist. Und da hat er mit dem Vater über die Babyphone, über das Gegensprechanlage gesprochen, dass die offen im Netz war, dass er das doch bitte zu schließen hat. Und er hat sich total erschreckt und hier keine Angst. Ne? Er hat ihm da noch bei geholfen und das hat er dann online gestellt, weil er so begeistert war, dass ihm jemand geholfen hat, aber auch gleichzeitig zur Abschreckung. Leute, ich habe hier genau eine Babykamera angehabt mit Gegensprechanlage und plötzlich spricht ein fremder Mann dadurch. Ja? Und es wird ja spooky. Ich meine, man kann jetzt natürlich jeden Orwell-Film zu Rate ziehen und alles Mögliche. Da kann man sich mit dem Aluhut irgendwo einschließen. Ich glaube, wir wollen ja lediglich darauf aufmerksam machen, dass man darüber nachdenken sollte. Genauso wie man seine Haustüre abschließt, dass man auch eben entsprechend seine anderen Systeme, ob es die Kamera, der smarte Kühlschrank oder der Computer, dass die auch sicher sind. Und habt ihr denn da, wenn ich jetzt wieder auf die unternehmerische Perspektive gehe, weil hier gibt es ja auch Kameras und Computer, Habt ihr von G-Data irgendwas, was ich installieren kann, was dann mich schützt, bevor irgendwas kommt? Also das klassisches Antiviren-Ding oder habt ihr da irgendwas,
Ich sag mal, das Antivirus für die Webcam, das wirst du so am Markt nicht finden. Hat aber einfach damit zu tun, dass es, sag ich mal, mehr Hersteller gibt, als irgendeiner von uns jetzt wirklich effektiv zählen könnte. Und jeder baut halt irgendwie ein anderes System, ein anderes Betriebssystem irgendwo in seine Produkte rein. Und diese Kameras oder Babyphones oder was auch immer, sind halt, muss man eben aussagen, darauf ausgelegt, dass sie möglichst, sag ich mal, kostengünstig zu produzieren sind. Das heißt, selbst wenn es möglich wäre, theoretisch irgendwo ein Antivirus auf einer Webcam zu installieren, und wenn wir mal außen vor lassen, dass halt jeder Hersteller eine andere Geschmacksrichtung an Betriebssystem entwickelt, eine Sicherheitssoftware braucht natürlich auch irgendwo Rechenleistung. Und die ist in solchen Klein- und Kleinstgeräten in ganz vielen Fällen einfach nicht vorhanden.
Dann überspringen wir die Kamera und vom Computer her, was kann ich da tun? Worauf sollte ich achten?
Was meinst du jetzt genau?
Wenn ich jetzt mir vorstelle, also ich kenne verschiedene Unternehmen, die Klassiker, die haben dann Antivirus, Anti-Malware, Anti-Irgendwas, ja, die man dann lokal als Insellösung an das Sneaker-Netzwerk installieren kann. Es gibt aber ja auch für Unternehmen Systeme, wo ich das auch aus der Ferne quasi auf einem neu aufgesetzten Computer installieren kann. So eine Business-Lösung, sage ich mal, die sich dann nicht nur beim Benutzer, sondern auch beim Administrator meldet, weil wir kennen ja Benutzer, ich bin ja selber einer, auch da ist eine Meldung, klicke ich mal weg, kümmere ich mich morgen drum.
Ja, die Aussage habe ich auch schon häufiger gehört, als ich mich eigentlich daran erinnern möchte. Da war eine Fehlermeldung, ich habe die mal weggeklickt. Also, manchmal steht da ja tatsächlich, was einen irgendwie weiterbringt, aber gut, anderes Thema. Klar, in einem Unternehmensnetzwerk möchtest du natürlich als Administrator immer die Möglichkeit haben, zu schauen, was auf den Geräten passiert. Und dazu gehört eben auch, dass du zum Beispiel einen Malware-Schutz auch zentral verteilen und zentral verwalten kannst. Das ist mittlerweile eine Sache, die eigentlich zum Standard gehören sollte und die wir natürlich so anbieten.
Bitte? Stichwort sollte, ja, genau, richtig, ja.
Ja, sollte. Also ich muss aber auch der Fairness halber sagen, die Erkenntnis kommt halt bei immer mehr Unternehmen und Unternehmern auch an, dass IT-Sicherheit nicht einfach nur bedeutet, ich installiere mir irgendwo ein Antivirus und ich stelle mir irgendwo eine Firewall mit blinkenden Lichtern in den Keller, sondern dass man da halt auch schon durchaus ein bisschen mehr machen muss. Dazu gehört die Bestandsaufnahme, was wir gerade gesagt haben. Dazu gehört aber auch zu schauen, welche Prozesse ich überhaupt habe, die selber noch irgendwo abzusichern sind und die man auch ausprobieren sollte. Also du hast gerade das Stichwort Backup-Strategie gesagt. In ganz vielen Fällen, wenn ich halt irgendwo draußen Vorträge mache und die Sprache kommt auf das Thema Backup, da wird's dann häufig, da herrscht dann häufig betretene Stille im Raum, wenn ich frage, wer hat denn das letzte Mal wer hat jetzt innerhalb der letzten 2 bis 3 Wochen mal sein Backup wirklich geprüft, ob sich's auch wirklich wiederherstellen lässt?
Ja.
Genau. Also da hast du dann so ein bisschen, also der Großteil ist betretenes Schweigen und der andere Teil ist halt so Grinsen. Habe ich gemacht. Aber das ist im Moment halt leider noch in vielen Fällen die Minderheit.
Ich meine, was ich so schwierig finde, ist, nimm egal welchen, also na gut, Windows können wir da vielleicht nicht so nehmen, da ist echt viel, aber nehmen wir mal ein Mac oder ein iPhone. Machst du an, läuft. Ja, kannst du einem Dreijährigen in die Hand geben, läuft irgendwie. Ja, bei anderen Geräten muss man sich noch ein bisschen mehr reinfinden. Und da gibt es ja auch verschiedene Lager, da möchten wir aber nicht irgendwas öffnen. Aber so einfach wie Apple versucht, die Smartphone-Bedienung zu halten, auch wenn sie in Restriktionen ist, gar keine Frage. Warum ist das so schwierig, so eine Sicherheitssoftware oder so eine Suite zu haben für solche Themen, wo ich einfach sage, ich installiere die jetzt, die läuft im Hintergrund und ich als Otto Normaler, der gar keine Ahnung hat, habe meine Ruhe. Weil es gibt ja auch Unternehmen, die aus 3, 4, 5, 6 Leuten bestehen, die haben dann jemanden, der sich extern darum kümmert. Warum ist das so schwierig? Weil das mit so viel verknüpft ist. Ich komme mir manchmal so vor, als wenn du da Spezialtechniker sein müsstest für das.
Also grundsätzlich, es gibt ja Lösungen, die sag ich mal, die Sicherheit auf mobilen Geräten, ob es jetzt ein iPhone ist oder irgendein Android oder irgendwie der Laptop und vom Außendienstler, der unterwegs ist. Die Möglichkeiten gibt's ja. Ne? Sie müssen halt in Anführungsstrichen nur genutzt werden. Wenn es darum geht, ja, ist, also ich sag mal, nicht alle Möglichkeiten, die es gibt, also nee, anders. Ich fange mal andersrum an. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber es gibt an vielen Stellen vielleicht auch noch nicht genug Möglichkeiten. Ja. Wenn es um die Absicherung von Smartphones geht, du kannst mit einer entsprechenden Lösung, die in einem Unternehmenskontext eingesetzt wird, kannst du natürlich auch, sage ich mal, Richtlinien vergeben, dass bestimmte Apps innerhalb des Unternehmensgerätes halt nicht genutzt werden dürfen. Ja. Das kann sein, dass du, weiß nicht, bei einem iPhone sagst, pass auf, der Zugriff auf den App Store, der ist erstmal gesperrt. Oder du erstellst eine Whitelist, wo dann halt nur bestimmte Anwendungen drinstehen, die halt auch von dir als Administrator abgesegnet sind, wo du weißt, das sind die Lösungen, die meine Mitarbeiter brauchen. Und alles andere brauchen sie erstmal nicht. Das kann ich auf einem unternehmenseigenen Gerät machen. Da bin ich ja quasi mein eigener Herr. Das wird nur dann schwierig, wenn ich es mit Geräten zu tun habe, die jetzt nicht im Unternehmen gehören, die aber auch für Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Also ja, wenn bring your own device zum Beispiel. Ne?
Also genau. Also wenn du als Firmeninhaber sagst, ich möchte mir den ganzen Overhead nicht antun, dass ich irgendwie Geräte kaufen und Verträge verwalten muss und alles Mögliche. Ich gebe den Leuten einfach irgendwie einen monatlichen Obolus zu ihrer Rechnung dazu und dann können die ihr Privatgerät nutzen. Ist ein Ansatz, den kann ich nachvollziehen, ne, weil das kann ja durchaus Geld und Zeit sparen, weil je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, hat man es da schon mal mit einer größeren Anzahl Geräte und halt irgendwo Mobilfunkverträgen zu tun. Nur die Frage ist eben, was passiert, wenn die Leute ihre Geräte privat nutzen? Welche Möglichkeiten habe ich dann als Unternehmer, da irgendwo einzugreifen, wenn so ein Gerät zum Beispiel mal verloren geht? Also wenn ich weiß, dass mein Außendienstler, der hat seine kompletten Kundenlisten auf seinem Privatgerät, das ist für ihn wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, das ist für ihn mit Sicherheit bequem. Aber wenn das Gerät mal verloren geht, ganz streng betrachtet, dann hast du ein Datenleck, das im schlimmsten Fall sogar meldepflichtig ist.
Das Spannende ist ja, genau wo du es gerade sagst, wir erleben das häufig, also bevor wir Führungskräfte schulen, ist da häufig noch der Notizblock oder so ein dickes Buch, wie so ein College-Block, A4-Größe, wo alles reingeschrieben wird. Und der Klassiker ist, man ist unterwegs, schreibt seine Notizen, seine Aufgaben, weil man es so gewohnt ist und weil noch kein iPad oder Samsung-Tablet zur Verfügung stand, alles da rein. Klassiker ist, man sitzt in der Hotel-Lounge, macht alles fertig, plötzlich kommt der Page, sie können ihr Zimmer bedienen. Alles klar, man legt es hin, packt den Koffer da rein, geht los und merkt oben im Zimmer, scheiße, mein Buch ist weg. Da gibt es eine schwarze Zahl, die keiner offiziell nennen will, wie viele Bücher verloren gegangen sind, wo dann die Unternehmen sagen, hoffentlich kann mit den Einzelnotizen keiner was anfangen am Ende des Tages. Mhm. Ja? Und du hast völlig recht, in dem anderen Fall, wo wir in einem Unternehmen tätig waren, ist just in time bei unserem Ansprechpartner das Gerät geklaut worden, tatsächlich aus der Tasche geklaut worden. Mhm. Und er hat dann sofort der IT Bescheid gegeben und die haben es ferngelöscht. Ne? Ja. Und er sagt, ich bin froh, dass ich digital unterwegs bin. Das hat einen Anruf gekostet, ist wie bei der Bank Kreditkarte sperren lassen oder Girocard. Und die haben rückgemeldet, wer das Gerät hat, also hat sich mit irgendeinem Freinetz verbunden, hat den Löschbefehl gekriegt, ist jetzt tote, teure Hardware, das war's.
Ja, gut, im Zweifelsfall, klar, die Hardware ist ärgerlich, wenn die weg ist. Nur wenn die Daten dann irgendwie plötzlich den falschen Leuten in die Hände fallen, da sollte man dann abwägen, ist mir jetzt das, weiß nicht, keine Ahnung, was die mittlerweile kosten, das 1.200 € teure iPhone wichtiger als die Daten, die da drauf liegen. Also ja, so eine Fernlöschung ist an der Stelle schon durchaus sinnvoll.
Und ja, dieses Feature ist tatsächlich auch bei Privatpersonen häufig gewesen. Ja. Ja? Wir haben ein iPhone mal im Urlaub gefunden. Ich glaube, das war ein iPhone 6, 5, keine Ahnung, weiß nicht, irgendein älteres Modell auf jeden Fall. Mhm. Haben wir gefunden und dort kam dann, das war in so einem Café gewesen, es lag unterm Tisch, ist wahrscheinlich aus der Handtasche rausgefallen und da kam dann im Englischen eine Meldung, bitte hier anrufen, ich habe mein Telefon verloren, gibt Finderlohn. Ja, haben wir angerufen, war nur nicht erreichbar, weil derjenige die Rufnummer des Handys angegeben hat. Ja, Klassiker, ist nicht schlimm, hat 2 Tage gedauert, die Nachricht hat sich geändert. Ja, mhm. Wir haben dann angerufen und haben uns dann getroffen und haben es dann übergeben. Ja, und dann wurden wir zum Essen eingeladen, auch, dass es sowas noch gibt, und haben dann neue Leute dadurch kennengelernt. Ja, die waren einfach froh, weil da waren die Bilder ihrer Kinder mit drauf vom Urlaub gewesen. Ja, das waren Pärchen mit 2 Kindern gewesen. Und da tut man dann ja auch im Endeffekt was Gutes. Ne? Und dank dieser Technik, dabei bei Apple das sperren lassen, Find My iPhone oder wie sich das nennt, ging das dann eben halt. Ich glaube, da wurde das damals relativ frisch eingeführt. War ja früher auch nicht so. Hast du verloren, hast du Pech gehabt. Wenn man die SIM-PIN übergehen konnte und die Handy-PIN, dann gehörte einem pauschal alles, richtig?
Tja, also in dem Fall würde ich sagen, Glück gehabt. Ne? Also das ist im Idealfall sollte es natürlich immer so laufen. Nur wenn es halt vorkommt, wie es halt eben auch schon passiert ist, dass Leute ihr Gerät verloren haben und das Entsperren war dann einfach Handy nehmen, einmal so machen und ich bin auf allen Daten drauf. Alles schon gesehen. Ne? Also mittlerweile ist das nicht mehr so einfach, das einfach nur so zu machen. Also da muss man sich schon Mühe geben. Aber ich sag mal, so Sicherungsmaßnahmen machen gerade an der Stelle auch im privaten Bereich durchaus Sinn.
Und also ich liebe ja meinen Papa und tut mir leid, Papa, wenn du mal jemals diese Episode hörst, mein Papa ist einer dieser Fälle, der mir sein Telefon in die Hand gegeben hat, hier Schatz, guck mal, und ich habe das aufgemacht und hab rübergewischt, ist ein Samsung-Telefon und war sofort drin und hab dann so ganz 2 Minuten sprachlos dieses Gerät angeguckt, so wie, bin ich jetzt so ohne alles da? Ich dachte so, jetzt, weil jetzt muss ich fragen nach seiner PIN oder irgendwas, ne? Und dann hat er meinen Blick gesehen und dann ganz cool gesagt, was ist denn los? Ist mein Handy kaputt? Ich so, nee, immer, Vater, du hast da gar keinen Sicherheitscode oder irgendwas drin. Ja, das hat mich genervt, das kann ich nicht gebrauchen, ich mache das immer raus. Ja, dann habe ich ihm das versucht zu erklären, ne? Da sind ja Bilder drauf, Bilder deiner Enkel, dies, das, jenes, die willst du doch behalten, die soll nicht jemand anders kriegen und solche Dinge. Und er hat nur gesagt am Ende, okay, dann richte mir das bitte wieder ein. Okay, aber wann kriegt man sowas denn eigentlich sonst mit im bekannten Familienkreis eigentlich? Ne? Mhm. Also man sollte da vielleicht wirklich mal schauen, wie die Geräte der Familie mitgesichert sind, weil ich möchte natürlich nicht, ja, wenn mein Vater Bilder meiner Kinder, also seiner Enkel fotografiert, die schön irgendwo im Sandkasten spielen, ja, dass die dann plötzlich für irgendwelche anderen Zwecke benutzt werden, ja, ohne jetzt näher auf solchen Mistkram einzugehen. Dementsprechend mit der heutigen Digitalisierung und Verteilung von allen auf vielen Geräte gibt es viele Vorteile, aber natürlich auch viele Sicherheitsbedenken. Und ich glaube, wir zwei haben es heute auch so ein bisschen geschafft, die Leute ja dazu zu motivieren, zumindest mal die eigenen Lösungen zu überdenken.
Ja, also ich meine, so ein Beispiel, wie du es gerade gebracht hast, habe ich auch vor ganz vielen Jahren auf der CeBIT mal erlebt. Da ist auch irgendwo auf unserem Stand ein iPhone liegen geblieben. Habe ich dann mal eingesammelt und habe einfach mal geguckt, ist das Ding gesperrt? War es nicht. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber bin dann mal so ein bisschen dadurch, ach guck mal, hier haben wir Amazon, da haben wir, ach guck mal, Facebook haben wir auch. Das heißt, wir wissen schon mal, wem das Ding gehört. Ich sag mal, keine Viertelstunde kam der Mensch, dem das Gerät gehörte, halt mit suchendem Blick irgendwie auf den Stand gelaufen und Entschuldigung, suchen Sie irgendwas? Ja, ich habe gerade irgendwie mein Handy hier vergessen und ich sage, ist das hier? Und ne, war dann schon mal erleichtert und habe ihm das dann natürlich auch wiedergegeben, gesagt, Tipp übrigens, wenigstens mal irgendwie eine PIN oder so einrichten, ist schon sinnvoll. Und hat dann sein Handy halt entsperrt und hat dann da irgendwie noch, sein Amazon-Konto hatte ich zuletzt dann irgendwie offen. Dem fiel dann erstmal auch so ein bisschen alles aus dem Gesicht und sagte, okay, die Message ist angekommen.
Ja gut, der Lerneffekt war da und dank so Menschen wie dir, die es dann auch wieder entsprechend abgeben. Und
ja, es ist halt ärgerlich, dass viele halt erst dann lernen, wenn es halt wirklich zu spät ist, obwohl es eigentlich relativ einfach gewesen wäre, das von vornherein zu verhindern. Ob es jetzt das Setzen von der PIN auf dem eigenen Handy ist oder ob es, das Entwickeln eines Notfallplans im Unternehmensnetzwerk ist.
Ich glaube, das ist so ein generelles menschliches Thema, weil wir Menschen lernen sehr gut durch Schmerzen. Und Schmerzen wollen wir ja vermeiden. Mhm. Ja, hört sich jetzt krass an, aber wir lernen durch Schmerzen und Freude. Und wenn wir durch Schmerzen lernen, wir stoßen uns den Kopf irgendwo im Keller, dann wissen wir, beim nächsten Mal müssen wir den Kopf einziehen. brauchen wir im besten Fall nur einmal. Der gute Mann hat jetzt Schreck, oh Schreck, mein Handy ist weg. Ja, wurde von dir dann darauf hingewiesen, guck mal hier, Amazon und wir hätten jetzt und wenn wir böse wären, aber sind wir nicht und hier ist es wieder. Okay, Message ist angekommen, ja. Ich glaube, der hat gleich eine 16-stellige PIN am Ende des Tages reingemacht. Fragestellung, Tim, wir sind uns ja einig, Sicherheit ist nicht komfortabel, aber sie ist umsetzbar. Und ist es richtig so der Tenor, dass man eigentlich sagt, pass auf, man muss einem potenziellen Bösewichten das Leben nur so schwer wie möglich machen, mit langen Passwörtern, nicht überall die gleichen Passwörtern. Stimmt das, dass die Lust verlieren oder ist das heutzutage nur ein Klick und Brute-Force-Attacke und klappt oder klappt nicht?
Also grundsätzlich Ziel einer jeglichen Sicherungsmaßnahme ist, egal ob es jetzt in der IT-Sicherheit ist oder ob es bei dir zu Hause ist, du willst es einem Einbrecher so schwer machen wie möglich. Und dass er halt, um an deine Daten ranzukommen, um jetzt bei dem IT-Beispiel zu bleiben, wenn sich der Aufwand irgendwann nicht mehr rechnet, also wenn irgendwann so viele Ressourcen aufgewendet werden müssen, um zum Beispiel jetzt deinen Firmenaccount irgendwo zu knacken, dann wird es halt für einen Angreifer irgendwann unrentabel. Also wenn ich nicht weiß, was ich für mich an Gewinn da wirklich rausziehen kann, dann haue ich da nicht ohne Ende Ressourcen rein, um da irgendwo an ein Passwort ranzukommen. Das ist eigentlich Sinn und Ziel von aller IT-Sicherheit, es eben einem Angreifer so schwer zu machen wie möglich. Und dazu gehört natürlich auch so Sachen wie Passwörter, die nicht überall wiederverwendet werden. Da gehören aber auch...
Bitte? Der Klassiker, ja, ich habe eins
genau.
Für alles.
Genau, also das ist so abgedroschen, sich das anhört, genauso wie der USB-Stick auf dem Parkplatz, ist auch abgedroschen wie sonst was das Thema, aber es ist halt immer noch ein Thema. Also es funktioniert halt. Ja. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, das Sicherheitslevel durch, sag ich mal, so ganz kleine Aktionen wirklich zu erhöhen und sicherzustellen, dass ein Angriff für einen Angreifer so teuer wird wie möglich. Denn, ich meine, du hattest es gerade auch schon gesagt, wenn es darum geht, so ja, ich bin ja eigentlich jetzt nicht so das offensichtliche Angriffsziel, ist eine Haltung, die ich auch ganz viel bei Unternehmen schon gesehen habe. Ja, für mich interessiert sich doch keiner. Was habe ich denn schon, was irgendwie interessant ist? Ich bin doch überhaupt nicht interessant. Das Blöde ist, die Entscheidung, ob einer als Angriffsziel interessant ist, die Entscheidung liegt nicht bei einem selber. Das ist eine Entscheidung, die jemand anders schon getroffen hat. Das ist eben der ganz große Trugschluss, der dahinter steckt. Und wenn der Firmeninhaber oder die IT-Abteilung die Anwender mit an die Hand nehmen kann und sagen, pass auf, wenn du im Alltag das und das und das so und so machst, dann ist es schon im Prinzip ja die halbe Miete. Dann haben wir ganz viele Risikoszenarien schon abgedeckt. Das fängt an bei so ganz einfachen Sachen wie immer den Rechner sperren. Ja, ich weiß nicht, wie häufig ich schon im Zug gesessen habe, und irgendwie schräg vor mir saß einer, hat irgendwie am Laptop geschrieben, ist irgendwie aufgestanden, hat sich, weiß ich, einen Kaffee oder sowas geholt und der Laptop stand entsperrt irgendwie da am Platz.
Oh. Okay.
Ja, also das macht keinen großen Aufwand, kann aber eine ganze Menge Sicherheit bringen. Selbst sowas Einfaches wie mal Windows-Taste L oder, weiß nicht, Apfel-Control-Q oder so drücken. Ja. Das kann schon helfen. Da brauchst du nicht immer unbedingt irgendwelche teuren Geräte oder Lizenzen oder Spezialsoftware. Da reicht es einfach, die Benutzer mit an die Hand zu nehmen und ihnen ich sag das Buzzword jetzt einfach mal, so ein bisschen die Awareness mitzugeben, ja, dass sie A, da was tun können und dass sie B, da auch was tun sollten, auch in eigenem Interesse.
Und C, wird es ja auch einfacher, dank der Biometrie mit Gesichtserkennung und Toucherkennung des Fingerprintes, ja, muss ich mir eigentlich kaum noch irgendwas merken. Ich merke tatsächlich, dass es mir schwerfällt, weil ich jetzt einfach für alle möglichen Bestätigungen mein Gesicht in die Kamera reinhalte. Mhm. Ja, und es gibt auch Apps auf dem iPhone, die tauschen das aus. Die lassen das irgendwie, was weiß ich, 10 Tage gültig mit dem Gesicht und dann musst du mal wieder das Passwort in der Tastatur eingeben. Mhm. Und dann sitzt du da wie heimblöd und denkst, boah, verdammt, wie war denn nochmal das Passwort gewesen? Ne? Aber ist wahrscheinlich bewusst so eingebaut. Ich meine, einfach mal rausgehen, ne? Oder das Gerät sperrt sich selber, gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Schutzfolien, ja, dass man von der Seite nicht gucken kann, weil viele Leute, wenn man in der Bahn direkt nebeneinander oder Flugzeug sitzt, finden es ja wahnsinnig spannend, dann einfach mal die ganze Zeit mit einem Auge rüber zu gucken.
Ja, klar.
tatsächlich mal so gar nicht geht. So eine Folie kostet irgendwie 20 Euro oder sowas. Oder man sollte vielleicht dann einfach mal nicht arbeiten und einfach mal die Reise genießen.
Sofern das irgendwo möglich ist, klar, macht schon irgendwo Sinn. Was halt eben wichtig ist, dass halt die Erkenntnis einschlägt, dass IT-Sicherheit nicht einfach nur heißt, ich mach überall alle Schotten dicht und installiere irgendwelche Programme und dann ist alles gut. Denn wenn jemand, also wenn jetzt der Benutzer da sitzt, ich meine, das kennen wir beide, ich bin ja auch mehr oder weniger Benutzer, wenn ich das Gefühl habe, dass mich irgendwas nervt, dann versuche ich da einen Weg drumherum zu finden.
Dann wird man kreativ.
dann wird der Nutzer an sich sehr schnell sehr kreativ. Ne? Also ja. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Und wenn da die entsprechenden Maßnahmen so umgesetzt sind, dass sie so wenig im Weg sind wie möglich, dann ist da schon echt eine Menge gewonnen. Und wenn dann auch noch der Chef, ne, der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter, wer auch immer mit gutem Beispiel vorangeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wesentlich größer, dass so ein Konzept auch wirklich greift. Denn wenn ne, man kennt das ja, ne, alle sind gleich, nur manche sind gleicher. Wenn so eine Sicherheitsrichtlinie für alle gilt, außer für den Chef, den Sohn oder die Tochter vom Chef, den Abteilungsleiter und den Partner vom Abteilungsleiter, dann habe ich jetzt als ganz normaler, sag ich mal, Büro-Heini jetzt nicht so unbedingt die Riesenmotivation, mich da jetzt auch dran zu halten.
Kein anderer. Ja, genau. Ja, Tim, wir sind mit der Zeit um. Wir haben viel durchgenommen, was Sicherheit angeht. Für alle, die zugehört und zugeschaut haben, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, Sicherheit ist nötig und ist auch gut. Und man kann sie mit vielen einfachen Mitteln auch schon richtig hochsetzen, dass, wie du schon so schön sagtest, Tim, die halbe Miete damit schon gewonnen ist und man es möglichen potenziellen Menschen mit krimineller Energie so schwer wie möglich macht, an die eigenen Daten ranzukommen. Ja, Tim, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Insights und für deine Tipps und Tricks.
Immer gerne wieder.
Ich glaube, Tim, wir beide sind raus und wir wünschen euch jetzt noch, egal was ihr macht, auf jeden Fall einen sicheren und erfolgreichen Tag. Wiedersehen.
Ciao.